Vielen Dank, Rainer, für dieses tolle Lied, das du da ausgesucht hast. Ich hatte dir schon am Telefon gesagt, wir haben dieses Lied in Deutsch. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, heißt das, bei jeder Taufe singen lassen. Wir haben meistens mit der Gemeinde am See getauft und dann wurde die erste Strophe gesungen und dann ging der erste in den See und dann wurde die zweite Strophe gesungen, dann ging der dritte. Und wenn wir mehr Leute hatten, wie bei meiner letzten Taufe 10, haben wir es dreimal gesungen, das ganze Lied. Weil es wie kaum ein anderes ausdrückt, dass es bei der Taufe nicht ja, um ein nettes Ereignis geht, sondern ich gebe hier mein Leben Jesus und ich bin bereit im Grunde genommen bis zum Letzten zu gehen. Und Sadhu Sundar Singh, so hieß dieser Mann, der das gedichtet hat, Inder, der hat das wirklich am eigenen Leib erlebt. Mir ist es ganz wichtig, dass wir einmal am Tag so einen Bienenstich bekommen. Auch für mich persönlich ist das wichtig. So ein Bienenstich, wo wir plötzlich von unseren kleinen, im Vergleich dazu Sorgen, mal auf andere Sorgen im Leib Christi aufmerksam werden. Ich habe eher an ein anderes Beispiel, so als verkappter Handwerker gedacht. Wenn ich mir bei irgendeiner handwerklichen Tätigkeit mit dem Hammer auf den Daumen haue, dann ist plötzlich alles andere zweitrangig. Und ich habe schon erlebt, dass ich so fest draufgehauen habe, dass der dann nachher schwarz geworden ist mit der Zeit. Dann hat man noch eine längere Zeit was davon, spürt diesen Schmerz an diesem Körperteil. Und plötzlich, wenn man dann, versteht man besser, wenn Paulus davon redet, dass die weltweite Gemeinde der Leib Christi ist, der Körper von Jesus. Und wenn ein Glied leidet, sagt er im 1. Korinther 12, dann leiden alle anderen mit. Und so ist das. Da kann der kleine Zeh oder der kleine Daumen oder der kleine Finger verletzt sein. Plötzlich hat das die hundertprozentige Aufmerksamkeit. Und das ist, was wir an so einem Tag machen. Heute, 8. November, meistens das erste oder zweite Wochenende im November, wird Tag der verfolgten Christen, wird das weltweit gedacht. Und dafür gibt Open Doors, übrigens nicht die einzige Missionsgesellschaft oder die Organisation, die unter verfolgten Christen arbeitet, sondern auch viele andere tun das auch. Open Doors hat nur einfach eine bombige Öffentlichkeitsarbeit, deswegen sind sie so bekannt. Dieses Heft, das wir euch auf den Stuhl gelegt haben, das ist ein Heft von der, das heißt Christenverfolgung, eine Sonderausgabe von Edea Spektrum. Da stellen sich ganz viele Organisationen vor. Und ein anderes Heft, das ist direkt von Open Doors. Wir dachten, wir geben euch heute einfach ein paar mehr Informationen mit, weil wir im Gottesdienst natürlich nur sowas wie einen kleinen Bienenstich geben können. Dieser Verfolgungsindex, von dem Rainer schon gerade sprach, ich habe noch ein paar Exemplare davon, wer den haben möchte. Ich glaube, die liegen da draußen am Tisch. Der kommt jedes Jahr raus und wird sogar von der Bundesregierung immer wieder beachtet. Da ist Open Doors im Grunde genommen Wortführer, was die verfolgten Christen angeht. Und man redet hier von 20-40 Fenster, vom 20. und 40. Breitengrad. Interessanterweise sind das die Länder, wo am meisten Christenverfolgung stattfindet. Es sterben jedes Jahr rund 200.000 Christen aufgrund ihres Glaubens. Das sind belegte Zahlen und meistens in den 20-40 Fenster, das sind zum allergrößten Teil sind das islamische Länder, aber auch ein paar kommunistische Länder. Das sind die Länder, in denen vor allen Dingen Christenverfolgung stattfindet. Und das am meisten rote Land, das ist die Stärke der Verfolgung, ist Nordkorea. Danach kommt Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan und so weiter. Da kann man jedes Jahr die aktuelle Zahl sehen, wie sich dieser Index auswirkt in der Welt. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Information, wenn es darum geht, mitzuleiden, wozu uns Paulus durch dieses Wort in 1. Korinther 12 auch auffordert. Das passiert, wenn man sich mit dem Hammer auf den Finger haut oder einen Bienenstich bekommt. Man fängt an, ein Stück weit mitzuleiden. Und ich möchte uns ermutigen, heute ein bisschen an unsere Geschwister in der Welt zu denken. Wir werden gleich noch ein anderes Land noch konkret im Gebet unterstützen. Das Interessante ist, dass Christenverfolgung vom ersten Tag des Bestehens der Gemeinde Jesu an der Tagesordnung war. Und deswegen dachte ich, wir steigen mal kurz ein in die Apostelgeschichte. Also gleich an den Anfang der Gemeinde wurde das sichtbar. Und dann sehen wir ein paar Prinzipien, die sich bis heute durchgezogen haben, an allen Stellen, wo Gemeinde Jesu leidet. Und ich wollte mit euch in Apostelgeschichte 6 und 7 diesen Stephanus ein bisschen angucken, als Beispiel für Christenverfolgung. Wir werden ausschnittsweise aus diesen zwei Kapiteln lesen, wo Stephanus quasi für seinen Glauben sein Leben lässt. In der ersten Gemeinde. Und es ist interessant, wenn man sich Apostelgeschichte ganz am Anfang anguckt, in den ersten Kapiteln lesen wir ständig von diesen Einschüchterungsversuchen nach dem Motto, hört auf von Jesus zu reden, sonst bekommt ihr richtig Ärger. Ich sage es mal in eigenen Worten. Hört auf von diesem Jesus zu reden. Das waren keine leeren Drohungen, sondern wirklich, das wurde sehr konkret. Schließlich wurde Jesus kurz vorher gekreuzigt. Und so dauert es nicht lang, bis der erste Christ auch für seinen Glauben stirbt. Stephanus ist das. Und das, was wir von ihm wissen, möchte ich gerade heute ein bisschen angucken und so ein bisschen die Parallele zu Christen in der Welt auch ziehen, wo das ganz ähnlich ist. Und da möchte ich einfach ein paar Dinge aufzeigen aus dieser Geschichte. Hier zum Beispiel stellt sich zuerst einmal die Frage, warum findet Verfolgung statt oder was kennzeichnet Verfolgung? Und man kann sagen, es sind zwei Dinge, die kennzeichnen Verfolgung damals und auch heute. Einmal, die Verfolgung richtet sich meistens, und das kam gerade auch im Bericht sehr gut zum Ausdruck, meistens zuerst gegen die Leiter von Gemeinden, Gemeindeleiter. Und Stephanus ist so jemand hier, der war nicht irgendwer in der Anfangsgemeinde. Er war eine herausragende Persönlichkeit. Bei der Wahl der ersten Diakone in Apostelgeschichte 6 wird er an erster Stelle genannt. Und Lukas, der Autobiograf vom Leben Jesu und der ersten Gemeinde, beschreibt ihn dort als Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 6, Vers 5. Und ein paar Verse weiter, Stephanus voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Also durch ihn geschahen übernatürliche Dinge. Und dann heißt es, sie, nämlich seine jüdischen Gegner, die das verhindern wollten, vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Verse 8 bis 10. Also Stephanus fiel in der Menge auf. Gott segnete ihm, schenkte ihm übernatürliche Zeichen. Er übernahm Leitungsverantwortung. Er evangelisierte und erlebte einfach, dass viele zum Glauben kamen durch seinen Dienst. Und das beunruhigte seine Gegner. Und er wurde zu einer Beleidigung, kann man sagen, für den jüdischen Glauben. Und deswegen, weil er nicht mit Argumenten besiegt werden konnte, er sagte, er widerstand ihnen. Offensichtlich war er so vertraut in der Schrift im Alten Testament damals, dem ersten Teil der Bibel, dass er alle argumentativ überzeugte. Weil er eben nicht argumentativ geschlagen werden konnte, musste er ausgeschaltet werden. Das war die Folge davon. Und das erleben heute Christen weltweit, die Gemeinden, dass zuerst an den Pastoren, an den Gemeindeleitern, Hauskreisleitern zuerst angesetzt wird. Sie werden zur Zielscheibe von Verfolgung. Und das soll nämlich abschrecken, weil eine Gruppe ohne Leiter meistens in sich zerfällt, ganz schnell auf. Und deswegen lenkt Paulus auch in seinen Briefen später, Paulus, der ja selbst Christen verfolgt hat, er war hier dabei sogar bei diesem Tod von Stephanus, der später, als er unterwegs war im Namen von Jesus, lenkt er genau diesen Blick der Gemeinde immer wieder auf die Leiter und bittet darum, für sich, für seine Mitarbeiter und für Gemeindeleiter beten zu lassen. Weil sie sind quasi die Frontkämpfer, Missionare, Evangelisten, Pastoren. Und immer wieder kommt diese dringende Bitte, betet für uns und für unseren Dienst. Ich habe vor einigen Jahren das Buch von Peter Wagner, der ist Missionswissenschaftler, hat am Fuller Theological Seminary unterrichtet. Viele Jahre, er lebt auch meines Wissens nicht mehr, hat also eine Trilogie über Gebet geschrieben. Und eins dieser drei Bücher über Gebet widmet sich vor allen Dingen dem Gebet für Leiter. Und er hat das genannt, das schützende Gebet, dieses Buch. Und er stellt fest, dass, als er das beschrieben hat, in den letzten Jahrzehnten alarmierend viele Leiter gefallen sind. Aufgrund von Burnout oder durch Ehekrisen. Zwei Punkte hat er vor allen Dingen herausgefunden. Und er sagt, dass viele Leiter, Missionaren, Evangelisten, sonstige geistliche Frontkämpfer erlebt haben. Und er gibt da mehrere Gründe, warum das so ist. Einmal sagt, sie tragen mehr Verantwortung, sie sind Versuchungen stärker ausgesetzt, durch Habgier, durch Macht, durch Stolz, aber auch vor allen Dingen über Sexualität. Sie sind oft Zielscheibe geistlicher Angriffe und er gibt dort Beispiele, wo er sagt, es gibt wie so eine Allianz von Satanisten, Hexen, Okkultisten, Schamanen, Spiritisten und anderen Dienern der Finsternis, die einen üblen Bund geschlossen haben. Und er berichtet davon, dass es auf Satanistenkongresse Auszeichnungen gab für Anhänger des Satanismus, für jede in der Region zerstörte Ehe eines Pastors. Er sagt, es wird wie religiös gebetet dafür zu Satan, dass christliche Ehen, vor allen Dingen von Leitern, kaputt gehen. Und es gibt Auszeichnungen. Und ich komme aus dem Rheinland, da war die Eifel nicht weit weg. Und wir kennen einen Ort, das haben Leute erzählt, wo Satanisten genau das Gleiche tun, wie was Peter Wagner in USA, aus den USA berichtet. Wo ganz gezielt für die christlichen Leiter der christlichen Gemeinden zu Satan gebetet wird, in Satans Messen, dass sie kaputt gehen. Nicht ungefähr ist die Eifel nach wie vor in Deutschland eine weiße Fläche, was christlichen Einfluss angeht. Und das zu wissen, hilft uns bewusster, auch für diese Christen zu beten. Vor allen Dingen für die Leiter dort und auch in unserem Land natürlich, aber hier in besonderer Weise. Und das schreibt er immer wieder auf. Ich habe vor einiger Zeit ein ganz altes Buch von meiner Frau empfohlen bekommen, von Frank Peretti. Die Finsternis dieser Welt. Gibt es schon lange nicht mehr zu kaufen, aber im Internet gebraucht. Die Finsternis dieser Welt. Und da wird quasi von einem jungen Pastor, der in ein Dorf kommt, in einen kleinen Ort, berichtet. Und zwar wird immer die Ebene gemacht, was passiert in dieser sichtbaren Welt, ganz normale Probleme in der Gemeinde und was passiert in der unsichtbaren Welt, sprich in der engels- und satanistischen Welt. Und das schwankt die ganze Zeit hin und her und ich fand das so faszinierend. Ich weiß nicht, ob es so stattfindet, aber alles, was die Bibel beschreibt, unterstützt das noch, dass es immer in der unsichtbaren Welt ein großer Kampf ist und der wird in der sichtbaren Welt, beschreibt dieses Buch immer wieder, alleine durch das Gebet entschieden. Je nachdem, ob Gemeinde oder einzelne Personen in der Gemeinde beten für das, was in der sichtbaren Welt zu sehen ist, weil sie dahinter die Einflüsse der unsichtbaren Welt sehen. Und deswegen ist heute unser Bienenstich, sage ich mal, ich nenne den Gottesdienst einfach mal so, eine neue Herausforderung, Gebet für die Geschwister zu einer hohen Priorität zu machen. Noch ein interessanter Punkt hier, der im Film noch nicht rüberkam, aber sowohl hier in unserer Geschichte als auch in vielen anderen Geschichten verfolgten Christen auch deutlich wird. Die Verfolger glauben zweitens, dass sie etwas Gutes tun. Die allermeiste Verfolgung passiert, außer in kommunistischen Ländern, aber da kann man sich auch streiten, geschieht aus religiösen Gründen. Wenn man Kommunismus als Religion sieht, in Korea scheint es der Fall zu sein, dann läuft das auch unter dieser Überschrift. Hier steht, Als Stephanus gesteinigt wurde, wurde das von einem jungen Pharisäer beobachtet. Pharisäer, die religiöseste Gruppe in Israel. Die wurden bewundert von der Bevölkerung für ihre Hingabe an Gott. Das wird von einem jungen Pharisäer beobachtet. Und Lukas beschreibt diesen Pharisäer. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod, heißt es Apostelgeschichte, Vers 8, Kapitel 8, Vers 1. Da ist ein zutiefst religiöser, an Gott glaubender Mensch und er freut sich an diesem Tod von Stephanus, der da gerade gesteinigt wird. Warum? War er Sadist? Liebte er Gewalt und Blutvergießen? Nein, für Saulus, den späteren Paulus, war klar, Stephanus hat Gott gelästert, darum hat er den Tod verdient. Wenn er ein Muslim-Christ wird, hat er Allah und seine Familie verunehrt. Ich hatte vor kurzem habe ich in einer Integrationsmaßnahme für Flüchtlinge gearbeitet und ich hatte bei mir jemand, der mit mir gearbeitet hat, der war ein total überzeugter Muslim. So überzeugt, dass es ihm völlig wurscht war, was die anderen dachten. Er machte um die Mittagszeit Pause und verrichtete sein Morgengebet. Am Anfang hatte er keinen Teppich dabei, habe gesagt, nimm die Matte da. Also ich habe ihn sogar unterstützt dabei, dass er sein Morgengebet macht oder sein Mittagsgebet. Hat er seine Viertelstunde, seine Gebetszeit gemacht. Und ich habe mich oft unterhalten mit ihm. Und er war trotzdem überzeugt, obwohl er ein ganz netter Typ war, aufgrund seines Glaubens. Ich habe ihn gefragt, sag mal, was wäre, wenn zum Beispiel dein Sohn, der jetzt gerade 4 ist oder so, oder 3, wenn der später Christ wird? Und er war zutiefst überzeugt davon, dann hat er den Tod verdient. Ein total netter Vater, der seinen Sohn über alles liebt. Es ist undenkbar in einer überzeugt muslimischen Familie, dass jemand vom Islam, der sich absagt und dann Christ wird. Es ist undenkbar. Sag, würdest du ihn töten? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber es wäre völlig in Ordnung für ihn, wenn das seine Großfamilie oder jemand aus der Religionsgemeinschaft tut. So weit geht das. Total überzeugt, das sind Leute, ja, die denken, etwas Gutes zu tun. Das Beste, was dann passieren kann, und so versteht man viele, wenn man solche Gespräche geführt hat, versteht man viele Reaktionen in der islamischen Welt. Warum? Dass Menschen dann fliehen müssen in dem Augenblick, wo sie Christen werden. Deswegen gibt es heutzutage sehr, sehr viele Christen, auch in muslimischer Welt, von denen niemand weiß. Die versuchen dann irgendwie eine Bibel zu besorgen oder irgendjemand zu treffen, der auch an Jesus glaubt. Ich habe vor 5 Jahren, glaube ich, eine iranische Familie kam zu mir. Die waren hier auf Geschäftsreise. Also nicht die ganze Familie, sondern ein Mann mit seiner Schwester. Der Mann lebte schon hier, aber die Schwester war gerade auf einer Geschäftsreise hier. Und dann erzählte er mir, sie wäre dort getauft, sie wäre zum Glauben an Jesus gekommen, auf eine ganz abenteuerliche Weise. Das ist jetzt eine lange Geschichte. Aber sie wollte sich jetzt taufen lassen. Es gab keinen Pastor, den sie kannte, auch geheim, der sie taufen lassen würde. In dem Augenblick wäre er quasi freiwillig. Deswegen kommt sie in den Westen per Geschäftsreise, um sich hier taufen zu lassen. Auf ihren Glauben. So weit geht das. Also viel Geld investiert, um sich taufen zu lassen. Bei uns sind die Entscheidungen manchmal viel einfacher, um das Gleiche zu tun. Aber hier war es so. Und dann hat sie sich taufen lassen. Dann erzählte mir ihr Bruder, inzwischen sind zig Gefängnisse zu, weil so viele Leute inhaftiert wurden, weil sie Christen geworden sind. Und inzwischen, sagt er, ist die Verfolgung nur deswegen geringer geworden, weil sie keine Konsequenzen mehr verteilen können, außer auspeitschen. Und dann zeigte er mir Fotos von sich, wo er den gesamten Rücken mit Striemen voll hat. Er sagte, ich bin auch Christ geworden, deswegen bin ich jetzt im Westen. Er hat gezeigt, dass er geschlagen wurde, aber er musste dann freigelassen werden, weil kein Platz im Gefängnis war. Heute, 21. Jahrhundert. Und deswegen machen wir diesen Gottesdienst, um uns dessen bewusst zu machen. Das ist nicht etwas, was in der Bibel nur steht oder aus dem Mittelalter, sondern hier. Wer davon überzeugt ist, dass Religion Opium fürs Volk ist, das kommunistische Religionsaussage, sage ich mal, der ist überzeugt davon, dass er etwas Gutes macht. Und insofern sollten wir solche Menschen auch sehen. Sie sind absolut überzeugt. Ein weiterer Gedanke hier im Text, was hilft in Verfolgung? Und das erste ist Bibelkenntnis. Wenn wir hier Stephanus angucken, er kennt die Bibel. Wer seine Rede in Apostelgeschichte 7 hier liest, so zum Abschluss seines Lebens, sage ich mal, wird feststellen, Stephanus war vertraut in der Bibel. Ja, er war total überzeugt. Er konnte Geschichten erzählen, einzelne Verse zitieren. Sein Glaube baute nicht nur auf Gefühlen auf, sondern auf Überzeugungen. Und das können ganz viele verfolgte Christen sagen, wenn sie dann isoliert irgendwo waren oder im Gefängnis oder im Arbeitslager. Jedes Bibelwort, das sie irgendwann mal auswendig gelernt haben, war ein Trost für sie und für viele andere. Und das ist ganz wichtig in der Zeit, da vorzuarbeiten, wenn es einem gut geht. Und das war bei Stephanus offensichtlich der Fall und sollte uns auch sein. Stellen wir uns vor, wir würden übernächste Woche oder nächste Woche verhaftet werden aufgrund unseres Glaubens. Und das kann manchmal ganz schnell gehen, vielleicht nicht in unserer Zeit hier oder jetzt in unserem Land, aber Christen rechnen damit in der Welt jederzeit, dass es passieren könnte. Dann ist es gut, etwas dabei zu haben, wenn man nicht die Bibel lesen kann, wenn man kein Gesangbuch hat und nichts anderes hat, etwas auswendig zu wissen. Und ich dachte, ich mache das heute mal ganz praktisch. Wir lernen einen Bibelvers miteinander auswendig. Den können wir zumindest dann mitnehmen. Zu einem, der uns dann auch wirklich Trost geben wird. Eigentlich sind es zwei Bibelverse, aber die hängen sehr zusammen. Und ich habe gedacht, wir lernen Römer 8, Vers 38 und 39. Und wir machen das folgende, da wir ja nicht laut reden dürfen oder singen, zumindest murmeln wir das. Diejenigen, die zumindest eine Kappe anhaben oder eine Maske anhaben, können das machen. Wir machen das folgendermaßen, wir wiederholen immer die letzte Zeile, immer eine dazu und dann wiederholen wir das Ganze und dann haben wir irgendwann einen Bibelvers auswendig. Okay? Denn ich bin gewiss. Einfach wiederholen so innerlich oder brummend. Denn ich bin gewiss. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben. Jetzt mal zum Fortlauf. Es sind fünf Dinge, über die wir gewiss sein können. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, Vers 38, Vers 39. Das ist übrigens die einfachste Weise, um einen Bibelvers auswendig zu lernen, indem man Zeile für Zeile, Abschnitt für Abschnitt das immer wiederholt. Wenn wir das eine Woche machen, ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Stephanus kennt die Bibel und kann sie in der Todesstunde zitieren und wird dadurch nicht nur für sich getröstet, sondern tröstet auch andere, die mit ihm unterwegs sind. Noch ein wichtiger Punkt, was in Verfolgung hilft, und das erleben viele, viele Christen, die verfolgt werden, dass sie plötzlich übernatürliche Hilfe erfahren. Und zwar nicht unbedingt rettet sie das, aber sie erleben mitten im tiefsten Schmerz, mitten in Schmerz und Qual, plötzlich, dass Gott bei ihnen ist. Und das ist etwas, was man nicht machen kann, darauf kann man sich nicht vorbereitet. Auch Christen sind einfach normale Menschen, die Schmerz und Leid empfinden. Sie erfahren aber in dieser Zeit, manche berichten von Wundern, manche, dass sie bewahrt wurden, manche spüren trotz Leiden keine Schmerzen, andere erhalten wiederum übernatürliche Kräfte, diese Schmerzen auszuhalten. Auf jeden Fall wissen sie dadurch, dass Gott bei ihnen ist und dass Gott ihnen die Gewissheit gibt, dass er bei ihnen ist, ihnen beisteht. Und deswegen erreicht Verfolgung das Ziel nicht, sondern schafft oft das Gegenteil. Und das ist der dritte Gedanke hier in dem Text. Was bewirkt Verfolgung? Erstmal ein glaubwürdiges Zeugnis für Gottes Liebe. Normalerweise erzeugt Druck gegen Druck. Gewalt gegen Gewalt. Auf Hass folgt Hass. Aber Gottes Liebe durchbricht diese Spirale. Und das passiert in Verfolgungszeiten. Was sagt mitten im Steinhagel Stephanus hier in Kapitel 7, Vers 60? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Vergebung, Segnung statt Gegenhass. Segnen statt Fluchen, vergeben statt Vergelten, Liebe statt Hass. Genau wie Jesus das am Kreuz vorgelebt hat. Und weil sein Geist in diesen Menschen lebt, die verfolgt werden, schaffen sie genau das Gleiche. Er befähigt sie genau dazu, zu einer übernatürlichen Reaktion. Und das ist, was Menschen beeindruckt. Kein Wunder, dass bei dieser Geschichte von Sadhu Sundar Singh, der dieses Lied gedichtet hat und dann auch gesungen hat im Angesicht seines Todes und seiner Familie, dass kurze Zeit danach die ganze Gegend mit Jesus konfrontiert wurde. Und das ist der letzte Gedanke hier. Verfolgung ist nicht nur im Augenblick ein ganz, ganz, ganz starkes Zeugnis, sondern überzeugt andere, sodass das Evangelium weitergeht. Immer, wenn das passiert, hat das Folgen. Für den Gefängniswärter, der einen Gefangenen beobachtet hat, der gequält wird und gemobbt wird und geschlagen wird, wie er damit umgeht, hat das manchmal Folgen auf den Gefängniswärter oder diejenigen, die das tun. Und das ist hier in Kapitel 8 genauso der Fall, dass das beschrieben wird, wie das Folgen hat. Es ist interessanterweise, dass durch diese Verfolgung die ganzen Christen verstreut wurden in der gesamten Gegend. Und was machen die? Sie erzählen weiter von Jesus. Plötzlich hat das eine riesen Auswirkung auf die gesamte Gegend. Um Jerusalem, in Samaria, in Juda, in der ganzen Gegend entstehen neue Gemeinden, die durch diese Verfolgung entstanden sind. Und das ist das Ermutigende, was wir beobachten. Interessanterweise wächst die Gemeinde Jesu gerade in den verfolgten Gebieten am stärksten in der ganzen Welt. In der westlichen Welt, wo keine Verfolgung ist, haben wir mit zurückgehenden Zahlen von Kirchenmitgliedern zu tun, Leute, die den Glauben nicht mehr ernst nehmen und sich lossagen vom Glauben. In diesen verfolgten Gebieten, gerade in islamischen Ländern, wenn ich da Berichte von Freunden höre, die da arbeiten, das ist unglaublich, wo Leute anfangen, nach Bibeln zu suchen, auf dem Schwarzmarkt irgendwo eine bekommen, anfangen sie zu lesen, wo übernatürliche Dinge passieren, wo Leute Visionen haben von Jesus, er in einem Traum begegnet und sagt, irgendwann wirst du eine Antwort bekommen. Also Dinge, die im übernatürlichen Bereich passieren, wo man denkt, unglaublich, unglaublich. Und Gott schenkt da ganz, ganz, ganz viel Wachstum in solchen Gebieten. möchte zusammenfassend, lasst uns beten, insbesondere für die Frontkämpfer, wenn wir nach Hause gehen und in nächster Zeit dafür beten. Ich habe mir von Open Doors so einen Ring, das ist ein bisschen schon lädiert, aber das war wie sah aus wie so ein Stacheldraht, einfach zur Erinnerung, um mich selbst, immer selbst zu erinnern, für diese Geschwister zu beten. Da steht sogar ein Spruch dran, one with them, eins mit den anderen eben, mit ihnen. Lass uns dafür beten, lass uns selbst vorbereiten. Ich glaube nicht, dass wir noch lange Zeit diese Freiheit haben werden, auch in westlicher Welt, indem wir den ein oder anderen Bibelvers schon mal auswendig lernen oder den ein oder anderen schönen Liedtext uns auswendig lernen. Lasst uns auf Gottes übernatürliches Handeln vertrauen, dass er in solchen Situationen da sein wird. Wir brauchen keine Angst zu haben, er wird da sein. Lasst uns sehen, dass Verfolgung ein Puzzleteil ist, von vielen natürlich, aber eins, was das Evangelium fördert. Viele Länder dieser Welt würden mit dem Evangelium nicht erreicht werden, wenn diese intensive Verfolgung nicht da wäre. Das ist interessanterweise. Deswegen, lasst uns segnen, die verfolgen, weil sie tun es aus einer Überzeugung heraus. Lasst uns sie segnen und uns Gottes Wirken an ihnen, ihnen Gottes Wirken zusagen. Und dann werden wir mit diesen Geschwistern ganz anders verbunden sein. Und ich möchte uns ermutigen, das auf diese Weise anzugehen und uns immer wieder neu bewusst zu machen. Wir haben jetzt ein weiteres Lied von der Outbreak Band, Ewigkeit, das uns diesen Aspekt und andere Aspekte, die ich gerade erwähnt habe, neu bewusst machen. Lass uns das jetzt hören.